Lukas Hartmann, Die magische Zahnspange. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Manuel Löwensberg.
Erstes Kapitel, in welchem Tobi für seine Zahnkorrektur eine Sonderanfertigung bekommt. Ich heiße Tobi, bin vor einem Monat 12 geworden. Jetzt habe ich das Ding wieder im Mund. Die zweite Nacht schon. Es drückt. Obwohl meine Schwester Aga sagt, nach 3 Tagen Angewöhnung spürt man die Spange kaum noch. Aga ist 14 und hat ihre Zähne bereits korrigiert. Ich glaube ihr nur halb. Meine Zunge wird das fremde Ding im Mund noch lange ertasten. Abgesehen davon will ich nicht wie Aga mit einem Dauergrinsen herumlaufen, bloß weil die oberen Zähne jetzt schön in der Reihe stehen. Die Spange ist eine Sonderanfertigung. Das hat mir Dr. Lütrow gesagt. Aber was da jetzt in meinem Mund geschieht, ist doch ziemlich unheimlich. Und so fing alles an. Unser Familienzahnarzt, Dr. Wagner, war sehr unzufrieden, als er vor 3 Monaten mein Gebiss begutachtete. Ich war viel zu lange nicht mehr bei ihm gewesen. Seit dem letzten Termin waren ein paar Milchzähne ausgefallen und die neuen nachgewachsen. Die neuen Zähne standen zum Teil schief. Mein Oberkiefer, sagte Dr. Wagner, stehe vor, das sei ein sogenannter Überbiss. Kurz und gut, er schicke mich jetzt zum Kieferorthopäden und der müsse mir eine Spange anpassen. Kieferorthopäde. Das war ein schwieriges Wort. Es klang unangenehm. Und alles Unangenehme vergesse ich entweder sofort oder es beißt sich in mir fest. Was das bedeutete, wusste ich ja eigentlich von Aga. Die hatte bis vor einem halben Jahr einen Gartenhake im Mund. So nennen wir das. Farbige Plättchen von einem Draht zusammengehalten. Das sah ziemlich idiotisch aus. Aber sie war stolz darauf. Kleinere Kinder würden den Zahnspangenspezialisten Kifi nennen, sagte Dr. Wagner. Aber ich sei ja nicht mehr so klein. Er hielt mir einen Spiegel vor die Nase. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm, wie meine Zähne aussahen. Wenigstens hatte mich noch nie jemand Ratte oder Biber genannt. Bei einer in meiner Klasse sah das viel doofer aus. Sie hat nun auch eine Spange. »Ist das wirklich nötig?«, fragte ich. »Unbedingt«, erwiderte Dr. Wagner. »Sonst wirst du später unter der Fehlstellung leiden. Irgendwann«, dazu zwinkerte er, »willst du doch bestimmt auch den Mädchen gefallen.« Das geht ihn überhaupt nichts an, dachte ich, schwieg aber, weil er jetzt begann, mit einem spitzen Instrument in meinem Mund herumzustochern und nach Löchern zu suchen. »Er werde mir jetzt«, sagte er am Schluss, »einen Termin beim Kieferorthopäden Dr. Lütrow besorgen. Der sei erst seit kurzem in unserer Stadt, aber ein Könner auf seinem Gebiet.« Aga hatte es mit einer Frau zu tun gehabt, also einer Kieferorthopädin. »Lütrow«, dachte ich. »Das ist gerade der richtige Name für einen Zahnarzt, denn er bedeutet auf Französisch »das Loch«. Auch ein Kieferorthopäde war ja eigentlich ein Zahnarzt. »Bohrer«, fand ich, wäre als Name noch besser. Ich lachte ein wenig in mich hinein und täuschte einen Hustenanfall vor, als Dr. Wagner mich fragte, was mich so amüsiere. Er fragte aber nicht weiter, sondern erzählte einen Witz. »Kommt ein Skelett zum Zahnarzt, und der sagt, Ihre Zähne sind gut, mein Herr, aber Ihr Zahnfleisch macht mir Sorgen.« Nun lachte ich laut. Natürlich kannte ich den Witz. Er hat ihn schon Aga erzählt, als sie bei ihm war, und sie erzählte ihn dann zu Hause bei uns. Eine Woche später hatte ich den ersten Termin bei Dr. Lütrow. Meine Mutter nahm sich dafür frei. Ich wäre auch allein hingegangen. Die vorstehenden Zähne habe ich von ihr geerbt. Als sie in meinem Alter war, sagte sie, habe man noch nicht sozusagen jedem Kind eine Zahnspange verpasst. Sie trinkt viel Kaffee und Schwarztee, deshalb sind ihre Schneidezähne ziemlich gelb. Das sieht nicht sehr hübsch aus, aber mein Vater scheint das nicht gestört zu haben. Und für Zungenküsse, hat mir Michael, unser Klassenbester, gesagt, sei diese Zahnstellung eigentlich sehr geeignet. Aber er konnte nicht erklären, weshalb genau. Mama heißt Cornelia. Sie ist Erziehungsberaterin, ausgerechnet, und gibt Kurse für Mütter mit schwierigen Kindern. Wir drei, also meine zwei Schwestern und ich, sagt sie, seien mittelschwierig. Und sie könne sich ja notfalls selber einen Kurs geben. Außerdem kocht sie nicht besonders gut. Ihre Hamburger haben zu wenig Kruste und sie ist sehr fürs Gesunde, was auch meinen Vater, Balthasar, abgekürzt Balz, ab und zu stört. Er isst sogar Krautstiel und Rote-Bete-Salat, wenn es sein muss, was ich selbst nie tue. Und sie predigt natürlich, wenn ich mehr Gemüse essen und weniger Cola trinken würde, wären meine Zähne auch besser geraten. Vater hingegen hat 3 oder 4 künstliche Zähne, man sieht sie gar nicht. Und sonst ist er schwer in Ordnung. Er ist Programmierer und hat seine eigene Softwarefirma, die irgendwas mit Sicherheitssystemen für Banken zu tun hat. Was er genau macht, ist kompliziert. Er hat es mir schon ein paar Mal erklärt, aber ich verstehe es nur halb. Er hat seine Arbeitsräume in einem abgetrennten Bereich unseres Hauses, im Untergeschoss. Dort dürfen wir nur hin, wenn er es ausdrücklich erlaubt. Meist ist der Eingang sowieso abgeschlossen, aus Sicherheitsgründen, wie er sagt. Man kann nur zu ihm hinunter, wenn man beim Eingang den richtigen Code eintippt. Und der wechselt alle paar Tage. Oder wir melden uns über die Haussprechanlage bei ihm an und er öffnet dann die Verbindungstür von innen. Tagsüber, manchmal auch nachts, sitzt er an einem seiner vielen PCs oder Tablets oder Laptops. Er stellt Berechnungen an, die keiner außer ihm versteht. Es kommt vor, dass ich Lust habe, etwas mit ihm zu besprechen, zum Beispiel etwas Technisches, oder wie ich am besten auf die dummen Sprüche von Mitschülern reagieren kann. Sie spotten darüber, dass ich mit Viola aus der Klasse mehr rede als mit anderen. Oder sie finden, meine Haare seien zu lang. Ich melde mich dann bei Pa an. Wir sitzen einander an seinem großen Computertisch gegenüber und er hört mir aufmerksam zu. Ganz anders als beim gemeinsamen Essen am Familientisch, wo er oft bloß schweigt und durch uns hindurchschaut, weil er, wie Aga sagt, total in Gedanken ist. Ich solle mich, hat Pa mir geraten, so verhalten, wie es für mich richtig sei, und über den Spott hinwegsehen. Das habe er als Junge auch lernen müssen. Sowas tut mir gut. Oft kommt er gar nicht zum Essen, weil er zu viel zu tun hat. Und vielleicht bin ich der Einzige, der ihn dann vermisst. Und wenn er nach Zigaretten riecht, stört mich das nicht. Im Gegensatz zu Mama. Darum geht er nach dem Essen auf die Terrasse, um zu rauchen. Wir nennen Mama übrigens seit langem Mom, weil ja fast alle zu ihrer Mutter Mama sagen und wir etwas wollen, was nur wir drei verwenden. Also besteht sie von jetzt an in dieser Geschichte auch aus 3 Buchstaben. Der Nachname ist Schreier. Den mögen wir nicht besonders. Irgendwas Geheimnisvolles würde mir besser gefallen. Zum Beispiel Fiorentini oder Samuelson. Aber jetzt muss ich wohl noch meine Schwestern vorstellen. Die ältere heißt, wie gesagt, Aga. Eigentlich Agathe. Sie ist 14 und will immer das letzte Wort haben. Die jüngere heißt Vre. Das kommt von Veronika. Und sie hat den Namen selbst abgekürzt. Sie ist 9 und schnell beleidigt. Ich bin genau mittendrin, was manchmal nicht leicht ist. Dr. Gaston Lutroux hat seine Praxis in einem ziemlich alten Haus. Mom behauptet, das sei mal eine vornehme Villa gewesen. Lutroux' Assistentin öffnet uns. Eine von 2. Sie heißt, kein Witz, Mathilda Böhnlein. Sie hat einen blonden Pferdeschwanz, sie riecht nach Pfefferminz und kommt, das hört man gleich, aus Deutschland. Mom, die überall Rauch riecht, behauptete nachher, hinter dem Pfefferminzgeruch verstecke sich bei der Böhnlein auf Haut und Kleidern ein halbes Tabakfeld. Die 2. Assistentin heißt Freya Pedersen. So steht es wenigstens auf ihrem Namensschildchen. Sie ist viel kleiner als die Böhnlein, ein wenig mollig und sie lispelt, was wohl an der Zahnstellung liegt. Eigenartig für jemand in einer Zahnarztpraxis, meinte Mama.